Ashley geht die Treppe hinunter, die Lampe in der einen, seine Pistole in der anderen Hand. Mayhew folgt ihm. Ein scharfer Gestank schlägt ihnen entgegen, der mit jedem Schritt stärker wird. Eine Ratte läuft quietschend zwischen ihren Füßen hindurch, dann eine zweite und schließlich ein ganzes Dutzend, sodass sie mit den Stiefeln auf sie treten. Am Fuß der Treppe befindet sich ein weiterer großer Raum, diesmal mit nacktem Erdboden. Solide Holzbalken stützen die Decke. Im Raum stehen mehrere Reihen Stockbetten, in denen schattenhafte Gestalten liegen. Einige der Schatten schnauben und strecken ihre Hände nach der Taschenlampe aus.
»Kamerad! Kamerad!«
Ashley dreht sich um, die Pistole vor sich haltend.
»Mayhew, nicht anfassen! Habe nicht die Absicht, Sir!«
Ashleys Taschenlampe wirbelt durch den Raum. Der Boden ist ein Meer aus hin und her huschenden, feisten Ratten, deren fette, pinkfarbene Schwänze schmutzverklebt sind. Überall leere Büchsen und Flaschen. Auf den unteren Betten liegen die Leichen deutscher Soldaten in Wintermänteln. Vielleicht seit einer Woche tot. Die Gesichter blau oder grün, die Augen eingesunken in schwarzen Höhlen. Einige der Toten scheinen sich zu bewegen. Ashley nähert sich einem der Männer, dessen Brust sich unter dem Wintermantel hebt und senkt. Ashley tritt noch näher heran. Maden kriechen aus dem Hals und den Falten des Mantels. Ein gleichmäßig pulsierendes Bild des Schreckens. Ashley zuckt zurück und hält die Lampe nach oben. Auf dem oberen Bett murmelt ein Mann etwas in seltsamem Deutsch, um den Kopf einen Verband, der schwarz ist von getrocknetem Blut. Er hält schützend die Hand vor Augen.
»Was sagt ihr?«
fragt Mayhew. »Bloßes Geschwätz«, sagt Ashley, »ohne Sinn und Verstand. Sie müssen beim Angriff in der letzten Woche verwundet worden sein. Vermutlich konnten sie noch nicht evakuieren.«
»Es ist furchtbar, Sir. Der Gestank ist nicht zum Aushalten.«
»Geh nach oben und sag dem Sergeant, hier unten ist alles sicher und komm sofort wieder runter. Ich will wissen, ob die Haubitze sie erwischt hat. Und sieh nach, ob du irgendwo Wasser findest.« Der Regen wird dichter. Einige große Tropfen fallen durch die Blätter und landen kalt in Ashleys Nacken. Imogen lehnt ihren Kopf gegen Ashleys Schulter und fährt mit den Fingern über den Knoten seiner khakifarbenen Krawatte.
»Nicht, dass ich es bereuen würde«, fügt sie hinzu.
»Ich auch nicht.« Ashley legt seine Hand auf ihren bloßen Unterarm. Ihre Haut ist feucht und kühl. Er kann ihre leichte Gänsehaut spüren. Imogen küsst ihn unterm Kinn, wandert hinauf zu seinem Mund und bedeckt ihn mit ihren Lippen.
»Ich wusste, du würdest zu dem Konzert kommen«, flüstert sie.
Sie nimmt den Offiziersstock und wirft ihn zur Seite. Ashley zieht sie an sich und sie küssen sich. Zuerst sanft, dann fester. Imogen lehnt sich zurück und sieht ihn an. Sie lächelt. Dann nimmt sie seine Hand und legt ihren Kopf gegen seine Brust.
»Ich nehme an, du hältst mich für die Sorte Mädchen, die jeden fremden Mann gleich küssen.«
»Davon bin ich ausgegangen.« »Du meine Güte, was glaubst du, warum ich gekommen bin?«
»Ashley!«
Er lacht, während Imogen ihn mit dem Ellbogen boxt. Er streicht ihr mit der Hand das Haar glatt und schiebt die Regentropfen in das glänzende Band über ihrer Stirn.
»Du bist gar keine Sorte«, flüstert er. »Du bist nur du selbst.«
Als sie den Rand von La Calotterie erreichen, kann Ismay sich kaum noch auf den Beinen halten. Ashley und Jeffries haben ihn untergehakt und schleifen ihn zu seinem Quartier, einem Zimmer im zweiten Stock eines Bauernhauses, dessen Fachwerk krumm und schief zu sein scheint. Sie legen Ismay im Hof vor dem Haus ab. Sich windend und schimpfend liegt er auf dem gefrorenen Boden.
»Eine Frage noch, Leute. Habt ihr einen gesunden Stallburschen? Chauffeur, Gärtner oder Wildhüter angestellt, der König und Vaterland dienen sollte?«
»Genug«, sagt Jeffries.
»Habt ihr einen Gärtner, der eure Blumenbeete umgräbt, anstatt Schützengräben auszuheben?«
»Psst!«
Ismay erhebt sich vom Boden. Er blinzelt die Männer theatralisch an.
»Ich frage Sie, Gentlemen. Haben Sie einen Mann in Diensten, der Ihr Wild schützt und zum Schutz Ihres Vaterlandes gebraucht würde?
Ashley nimmt Ismay bei der Schulter.
Ich bringe ihn nach oben. Wir brauchen uns das nicht beide anzuhören.
Die alte Bäuerin leuchtet mit einer Kerze, während Ashley Ismay die Treppe hochschleift und mit seinen schweren Stiefeln schwarze Eisklumpen auf dem Teppich verteilt. Sie lässt ihre übliche Tirade gegen die Engländer los, aber sie spricht mit starkem ländlichem Akzent und Ashley versteht nur wenig von den Anschuldigungen. Ismay hält der Frau einige Vorwürfe entgegen.
Madame, ich kann nur mit einer Frage antworten. Lassen Sie jemanden für sich arbeiten, der an der Front gebraucht würde?
Die alte Frau schaut verächtlich. Sie zieht die Zimmertür auf und Ashley lässt Ismay aufs Bett fallen. Die Frau zündet die Öllampe an und zeigt zeternd auf die Laken, auf denen überall gefrorener Matsch liegt. Ashley verspricht, die Laken waschen zu lassen, aber das kann sie nicht besänftigen und sie stampft fluchend zu ihrem Zimmer. Ashley zieht Ismay die Stiefel aus und deckt ihn mit Samtmantel zu.
Spymaster,
murmelt Ismay.
Mein guter alter Spymaster.
Es ist nicht meine Schuld, Imogen, wenn du die Aufnahmeprüfung nicht ablegst und ein vertanes Jahr in London herumhängst. Es ist auch nicht meine Schuld, wenn wir uns um 1 Uhr nachts streiten. Und es ist nicht meine Schuld, dass wir in Schweden sind, weil du es nicht ausgehalten hast, auf Ashley zu warten. Wag es ja nicht. Habe ich nicht recht? Vor 2 Monaten sagtest du mir, Ashley wolle dich heiraten. Der Gedanke kam dir seltsam vor und schien dich zu amüsieren. Aber jetzt, da du ein Kind erwartest, erzählst du Papa, er werde dich nicht heiraten. Und dennoch schreibt er säckeweise Briefe. Imogen schnappt nach Luft. Du hast sie gelesen? Das brauche ich nicht. Mir ist längst klar, warum wir hier sind. Weil du es nicht erträgst, das zu tun, was jede erwachsene Frau in England jeden Tag tut. Nämlich einfach dem Mann beizustehen, den sie liebt. Ihm darin beizustehen, in den sicheren Tod zu gehen? Er ist Soldat, Imogen. Er war Soldat, als du ihn kennenlerntest. Du hast das nur so lange verdrängt, wie du konntest. Und als dir zuletzt bewusst wurde, was es bedeutete, fasstest du den Entschluss, alle Welt zu verachten und ganz allein ein Kind großzuziehen. Erst als Papa dir sagt, dass es unmöglich ist und Schweden vorschlägt, stimmst du widerwillig zu. Du sitzt stumm da, während wir den Graftons und halb London erzählen, dass ich schwanger bin. Du sagst keinen Ton, während Charles und ich Himmel und Erde in Bewegung setzen, um Vorbereitungen für das Kind zu treffen und dieses Haus einzurichten. Und du sagst auf der ganzen Fahrt hierher kein einziges Wort. Doch sobald wir in Schweden sind und du weißt, dass es keinen Weg zurück gibt, sagst du, es geht nicht. Denn wenn jemand etwas von dir erwartet, erträgst du es nicht, es ihm zu geben.